Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ich bin Gerhard Schröder, herzlich willkommen zu den Zeitfragen. Die meisten Menschen möchten im Alter, solange es irgendwie geht, zu Hause leben, möchten dort betreut und gepflegt werden. Von Angehörigen oder, wenn die nicht da sind, auch von ambulanten Pflegediensten. Klingt gut, ist in der Realität aber nicht immer ganz einfach. Angehörige sind oft völlig überfordert und die Pflegedienste tun nur das, was auch die Krankenkassen bezahlen. Und das ist oft nicht das, was wirklich notwendig ist. Wie es besser gehen könnte, das zeigt ein Blick in die Niederlande. Dort hat die Organisation Burzorg einen Weg gefunden, die Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Kerstin Schweighöfer weiß, wie das funktioniert.
Ein moderner kleiner Gebäudekomplex mit behindertengerechten Wohnungen in Forsroten bei Den Haag. Es ist kurz vor 9 Uhr morgens. Pflegefachkraft Mariette van Santen, eine energische Niederländerin Anfang 60 mit blondem Kurzhaarschnitt, trifft gut gelaunt bei einem ihrer Patienten ein. Ton Driehaus ist Diabetespatient und sitzt im Rollstuhl. Vor 4 Jahren wurde sein rechtes Bein über dem Knie amputiert. Das linke ist eingegipst, wegen einer Wunde unter der Ferse, die nicht heilen will.
Mein anderes Bein ist in Krebs.
Der 58-Jährige braucht jeden Tag Hilfe beim Waschen und Säubern der Wunde. Auch den Stützstrumpf kann er sich nicht alleine anziehen. Noch nicht. Denn bald bekommt er einen neuen aus einem anderen Material. Und dann soll er lernen, ihn sich selbst anzuziehen, betont Pflegefachkraft Mariette.
Ja, wir sind heel erg voor zelfredzaamheid, dus wat de mensen eventueel zelf kunnen doen.
Unsere Patienten sollen möglichst selbstständig bleiben oder es wieder werden. Nicht etwa, weil wir Pflegekräfte faul sind. Nein, es ist wichtig, für die Würde der Patienten, für ihr Selbstwertgefühl. Mariette kommt 3-4 Mal die Woche, an den restlichen Vormittagen ihre Kollegin Laura. Seit 3 Jahren ist das so. Offiziell stehen mir 25 Minuten zur Verfügung. Aber wenn ein Patient mehr Zeit nötig hat, dann nehme ich mir die, kein Problem. Anderswo geht's manchmal schneller.
Dann kompensiert das eigentlich ein bisschen mit elkaar.
Das gleiche sich wieder aus, meint sie und packt ihre Tasche aus, um mit dem Waschen zu beginnen. Man merkt, wie gut die beiden sich kennen, wie vertraut sie miteinander umgehen. Eigentlich gehöre Mariette fast schon zur Familie, witzelt Ton. Das sei schon etwas ganz Besonderes und alles andere als selbstverständlich. Kurz nach der Beinamputation hat sich Ton zunächst von einem anderen ambulanten Pflegedienst versorgen lassen. Einem großen Unternehmen. Furchtbar sei das gewesen. Da kamen 4-mal am Tag neue Leute. Der eine hat mich gewaschen, der andere angezogen, der dritte versorgte die Wunde. Das fand ich nicht schön. Oft wusste die eine Pflegekraft nicht, was die andere getan hatte. Dann musste ich wieder bei Null anfangen und alles erklären. Mariette hingegen, die sei genau im Bilde. Und wenn Ton unerwartet zwischendurch mal Hilfe braucht, reicht ein Anruf. Dann werde er auch nicht lange weiter verbunden, sondern habe Mariette oder eine ihrer Kolleginnen sofort am Ohr. Die 62-Jährige hat einen festen Arbeitsvertrag für 28 Wochenstunden bei Bürzog, zu Deutsch etwa Nachbarschaftshilfe. Das ist ein ambulanter Pflegedienst mit einem völlig neuen Konzept. Bürzog besteht aus kleinen Teams von 4 bis 6 Pflegekräften, die im ganzen Land im Einsatz sind, und zwar selbstständig, in eigener Regie. Das Team von Mariette kümmert sich um rund 30 Patienten in Forsroten.
Nee, wir haben keinen Boss, nee.
Wir haben keinen direkten Vorgesetzten, wir regeln alles selbst, ganz basisdemokratisch. Wenn jemand im Team wegen Krankheit ausfällt, müssen wir selbst für Ersatz sorgen. Wir stellen auch selbst neue Kollegen ein. Bei uns entscheidet nicht die Personalabteilung, mit wem wir im Team zusammenarbeiten müssen. Wir wissen viel besser, wer zu uns passt.
Wie der Beste in uns Team passt.
75% der Arbeitszeit, so die Faustregel bei Bürzog, sollten die Pflegekräfte ihren Patienten widmen. Nur 25% sind für Buchhaltung und Dienstpläne reserviert und für Besprechungen. In Forsroten finden sie in einem 20 Quadratmeter großen Büroraum im Zentrum statt. Das war auch für Mariette eine völlig neue Erfahrung.
Na, das war eine große Organisation, ich soll keinen Namen nennen, aber...
Ich habe vorher bei einer großen Organisation gearbeitet, die befand sich in einem großen Gebäude mit vielen Telefonistinnen am Empfang, mit vielen Sekretärinnen und noch mehr Managern.
Managers, 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 ja.
Aber von denen sei sie nun zum Glück erlöst.
Da sind wir von auf.
Dafür hat Jos de Blok gesorgt, der Direktor von Bürzorg. Der 58-Jährige hat selbst einst als Pflegefachkraft begonnen, bis er von der Managerkultur zum Wahnsinn getrieben wurde. 2006 hatte er genug davon und gründete Bürzorg. 750 Teams sind inzwischen im Einsatz. Sie bilden die Basis. An der Spitze eine nach wie vor kleine, schlanke Zentrale mit 40 Angestellten, die Buchhaltung und Bezahlung und den Kontakt mit Patienten und Krankenversicherungen regeln. Dazwischen nichts. Denn Manager betrachtet Jos de Blok als seine natürlichen Feinde. Eigentlich seien sie eine überflüssige Berufsgruppe. Das betont er immer wieder in Vorträgen oder bei zahllosen Fernsehauftritten.
Nein, das ist ja das Problem. Ich kann das selbst belangreicher finden.
Sobald jemand Manager wird, und das ist das Problem, glaubt er, dass die Welt von ihm abhängig ist. Ich halte Management-Ausbildungen für ziemlich sinnlos. Dass jemand Ende 20 eine Reihe von Kniffen lernt, um zur Führungskraft zu werden, ganz ohne sich persönlich entwickelt zu haben, das ist dramatisch für unsere Gesellschaft. Diese jungen Leute sollten erst mal lernen, was Leben ist. Inzwischen hat sich das Bürzorg-Konzept in Australien, Japan und den USA ausgebreitet, in Großbritannien und Belgien. In Deutschland laufen erste Pilotprojekte und auch große niederländische Pflegedienstorganisationen haben angefangen, Elemente zu übernehmen.
Dass das Original besser ist als die Kopie.
Aber bisher sei das Original leider immer noch besser als seine Kopien, seufzt Henk van Gerven, ehemaliger Hausarzt und seit 2006 Abgeordneter und Gesundheitsexperte der niederländischen Sozialisten.
Das ist eigentlich ein geweldiges Initiativ.
Van Gerven spricht von einer großartigen Initiative und einer längst fälligen Reaktion auf die Bürokratisierung des Gesundheitswesens in den 1990er Jahren, als das Zauberwort Wachstum lautete und alles immer größer werden musste.
In der Gesundheitssorge.
Zumal das Bürzorg-Modell deutlich mache, dass gute, auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnittene Pflege nicht unbedingt teurer sein müsse. Wichtig in Zeiten, in denen die Kosten für Gesundheit und Pflege stetig anschwellen. Auch in den Niederlanden. Im Gegenteil, es wird ja billiger, weil es weniger Manager gibt und weniger Bürokratie. Und die Patienten sind zufriedener und die Pflegekräfte motivierter als bei einem großen Pflegedienst Moloch.
Sorgmoloche, um es so mal zu sagen.
Soll ich auch die Bovenkant even doen?
Ja, ist gut.
Ton Driehaus, der inzwischen frisch gewaschen mit Stützstrumpf auf seinem Bett sitzt, und Mariette van Santen können das nur bestätigen.
Ja, want je hebt een heel grote eigen verantwoordelijkheid natuurlijk.
Ich trage viel mehr Verantwortung, aber dadurch kann ich mich auch viel mehr selbst einbringen. Das ist gut, das begeistert und motiviert.
Ja, we zijn heel erg gemotiveerd.
Bevor sie sich verabschiedet, holt sie noch schnell ihren Tablet-PC aus der Tasche, um auf einer speziellen Webseite eine Liste abzuhaken mit den Arbeiten, die sie gerade verrichtet hat. Waschen, Wunde säubern, neuer Verband. Besondere Vorkommnisse gab es nicht. Es dauert nur ein paar Sekunden, dann sind die Kolleginnen und die Zentrale in Almelo im Bilde. Mehr Zeit braucht Mariette für ihre Buchhaltung nicht. So, das war's für heute. Bis morgen.
Kerstin Schweighöfer über das Modell Bürzorg in den Niederlanden, das mittlerweile auch in Deutschland Nachahmer findet, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Die Reportage in Deutschlandfunk Kultur am kommenden Sonntag berichtet darüber. Gute Pflege, wer wäre nicht dafür? Ich kenne niemanden, auch in der Politik nicht. Erstaunlich, dass es trotzdem noch immer so viele Probleme gibt. Vielleicht aber auch nicht erstaunlich, denn eines ist ja klar. Für gute Pflege braucht man qualifiziertes und vor allem ausreichendes Personal. Und das kostet Geld. Schon jetzt sind Tausende von Pflegestellen in Krankenhäusern und Pflegeheimen unbesetzt. In den kommenden Jahren könnte sich das noch verschärfen. Immerhin hat die Politik jetzt reagiert und festgelegt, wie viele Pflegekräfte auf einer Krankenhausstation mindestens beschäftigt sein müssen. Was das in der Praxis bringt, hat Christoph Schäfer recherchiert.
Das Waldkrankenhaus in Berlin-Spandau. Hier arbeitet Christine Hoth in der Pflege und seit 25 Jahren in der Stationsleitung. Aktuell ist sie für 2 geriatrische Abteilungen zuständig.
Wenn ich ganz alleine 10 Patienten versorge, man muss sich vorstellen, von den 10 Patienten sind manchmal 8 Patienten zu waschen, Nahrung zu reichen, alle 3 Stunden, 4 Stunden zu lagern. Und dann noch, was wir ja auch in der Akutgeriatrie haben, dass die Diagnostik ganz weit oben steht, ist es kaum zu schaffen.
Und so schnell wird sich das vermutlich auch nicht ändern. Anspruch auf zusätzliches Pflegepersonal kann das Waldkrankenhaus kaum anmelden. 10 Patienten für eine Pflegekraft. Das entspricht jedenfalls exakt dem Verhältnis, das die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, kurz PPUVG, seit dem 1. Januar 2019 verbindlich vorschreibt. Eine Verordnung, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass sich die Pflege in den Krankenhäusern verbessert. Unter den Pflegenden im Waldkrankenhaus ist davon wenig zu spüren.
Also wenn ich als Krankenschwester eine Hilfskraft habe, dann würde das natürlich gut hinhauen.
Doch auch auf zusätzliche Pflegehilfskräfte kann Christine Hoth nicht hoffen. Denn nach der neuen Verordnung dürfen maximal 1/5 aller Pflegekräfte im Tagesteam Hilfskräfte sein. Und das sind auf Hoths Station weniger als in der Zeit vor der Verordnung. Und deshalb wünscht sie sich
Fachkräfte, die wir dringend brauchen, um dieses einzuhalten. Weil man muss immer bedenken, dass auch gerade in der Krankenpflege oftmals Mitarbeiter krank sind, gerade jetzt auch in der Grippezeit. Und das müssen wir alles mit abdecken. Und dann mit Leasing, was eben auch fürs Haus sehr teuer wird.
Eine Lösung? Mehr Pflegekräfte einstellen. Nur auf dem Arbeitsmarkt sind kaum welche verfügbar.
Also wir haben ja einmal diese Durchschnittswerte, die wir betrachten müssen.
Andrea Lemke, Pflegedirektorin am Waldkrankenhaus Spandau.
Da sehen wir eigentlich ganz gut aus, aber trotzdem kommt es punktuell dazu, dass man auch eine Schicht reißt, weil eben spontan wirklich noch mal jemand erkrankt. Und sie haben ja nicht immer jemand im Backoffice, der irgendwie da sofort einspringen könnte.
Und das müssen die anderen Pflegekräfte in ihrer Arbeit auffangen. Laut PPUVG kontrollieren unabhängige Wirtschaftsprüfer, dass Kliniken die Grenzen mit ihren Schichtbesetzungen einhalten. Wenn nicht, dann greifen ab dem 31. März 2019 Sanktionen. Wie hoch die sein sollen, ist noch nicht festgelegt. Andreas Westerfellhaus ist der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung.
Wir haben ja gesagt, wir werden das begleiten, wir werden das evaluieren und wo Korrekturen notwendig sind, wird man sich dieser auch nicht verschließen.
Die Pflegepersonaluntergrenze wirkt aber nicht nur in der Geriatrie, sondern auch in der Kardiologie, der Intensivmedizin und der Unfallchirurgie. Alles pflegesensitive Felder. Und in allen 4 Bereichen gilt ein eigener Schlüssel. Nicht quotiert sind hingegen beispielsweise die Geburtshilfe, die Kindermedizin und die Anästhesie. Diese Bereiche könnten künftig weniger Personal bekommen, meint Reinhard Busse, Gesundheitsökonom von der Technischen Universität Berlin.
Insbesondere natürlich, weil die Gefahr sonst besteht, wenn ich mich nur auf einzelne Bereiche konzentriere, dass ich ja Pflegepersonal verlege in die Bereiche, wo es jetzt halt die Grenzen gibt und dann die Patienten in anderen Bereichen vielleicht schlechter versorgt sind.
Für alle bettführenden Abteilungen sollen Untergrenzenverordnungen gelten, aber erst ab 2020. Könnten Krankenhäuser bis dahin nicht Pflegekräfte aus unkontrollierten Bereichen in kontrollierte Bereiche, etwa der Geriatrie, umlegen? Pflegedirektorin Lemke bezweifelt das.
Der Arbeitsmarkt ist so offen, die könnten mir dann einfach auch sagen, Frau Lemke, da möchte ich nicht tätig werden, dann gehe ich woanders hin.
Stattdessen befürchtet sie, dass sich Krankenhäuser gegenseitig Pflegekräfte abwerben.
In Ballungszentren, wo sie einfach mit der U-Bahn 3 Stationen weiterfahren, geht das ja einfacher, als wenn sie in irgendeinem Flächenland sind, wo sie sagen, naja, der nächste Anbieter ist 30 Kilometer weg. Da denke ich nochmal drüber nach, ob ich das mache.
Der Gesundheitsökonom Reinhard Busse hält davon wenig. Die Versuche von Pflegeeinrichtungen, Personal von der Konkurrenz abzuwerben, werde die Pflege unter dem Strich ja nicht verbessern. Für die Patienten wäre also nichts gewonnen.
Wenn es den Krankenhäusern gelingen sollte, Pflegekräfte aus den Pflegeheimen zu holen, dann fehlen die natürlich dort. Also insgesamt können wir den Mangel an Pflegepersonal nur dadurch decken, überwiegend, dass Personen ihre Arbeitszeit aufstocken oder Personen, die qualifiziert sind und derzeit gar nicht am Arbeitsmarkt tätig sind, dass die zurückkommen.
Klingt einfacher, als es ist. Schon jetzt sind Tausende von Stellen in Pflegeeinrichtungen unbesetzt und der Fachkräftemangel wird sich eher verschärfen. Und damit auch der Wettbewerb zwischen den Pflegeeinrichtungen.
Und dann trifft es eben die Häuser, die zu wenig bezahlen, schlechte Arbeitsbedingungen bieten und so weiter, was dann eigentlich noch ein gerechtfertigtes Kriterium ist, dass dort die Betten geschlossen werden.
Hier tut es gut, darüber nachzudenken, welche innovativen Arbeitsmodelle ich als Arbeitgeber in den Krankenhäusern ansetzen kann, um meine Mitarbeiter an mich zu binden.
Um eine große Ressource, die Berufsaussteiger, zurückzuholen. So Westerfellhaus. Wenn das nicht gelingt, dann wird Christine Hoth am Waldkrankenhaus Spandau weiterhin Dienstpläne nur sehr eingeschränkt erstellen können. Und das heißt?
Gerade auch die Wunschpläne, die für uns ja sehr wichtig sind, weil es auch so das Einzige ist, was wir haben, um unseren Mitarbeitern noch mal irgendwas Gutes zu tun, die fallen eben jetzt meist auch hinten runter.
Christoph Schäfer über die Personalprobleme in der Pflege.